Wir leben in einer Zeit voller Schmerzen und Leid. Die Welt scheint von Krieg, Ungerechtigkeit, Armut und Krankheit geprägt zu sein. Wir hören von Naturkatastrophen, von Erdbeben, wir hören von Terroranschlägen oder von Anschlägen und Kämpfen in verschiedenen Regionen. Und vielleicht kriegen wir auch mit, dass Menschen unterdrückt werden oder verfolgt werden für ihren christlichen Glauben. Und wenn du das alles mitbekommst, wenn du das alles hörst, hast du vielleicht mal diesen Gedanken gehabt. Warum Gott? Warum passiert das alles? Es ist aber nicht nur das Leid, das so weit weg von uns scheint, sondern genauso auch das Leid, das uns selbst begegnet, wo uns auch zu dieser Frage führt. Warum leiden wir als Christen? Warum geht es den anderen Menschen, die nicht an Gott glauben, so viel besser als mir? Warum müssen diese Menschen, die wir sehen, sich keine Gedanken darüber machen, wie sie mit ihrem Geld umgehen? Sie können sich alles leisten und haben immer die neuesten Dinge. Und ich muss mir Gedanken machen und jeden Cent abzählen, damit ich gerade so über die Runden komme. Und diese Frage, warum Gott? Warum passiert das alles? Es ist keine neue Frage, die jetzt dir eingefallen ist in deinem Leiden und in deiner Situation. Es ist eine Frage, die nicht unbekannt ist in der Bibel. Wenn du das Buch Hiob aufmachst, dann geht es vor allem um diese Frage. Wir sehen, wie Hiob uns vorgestellt wird als gerechter Mann Gottes. Und er erlebt so viel Leid. Natürlich wissen wir, wenn wir das Hiob-Buch lesen, warum Gott. Das ist für uns deutlich. Aber Hiob, seine Familie, seine Frau, seine Freunde, sie stellen sich die Frage, warum Hiob? Warum leidest du so viel? Irgendwas ist da. Aber nicht nur Hiob, sondern wir haben es heute jetzt schon mehrmals gehört. Auch in den Psalmen finden wir diese Frage. Und ich denke, wir denken gleich alle an den Psalm 73. Wir haben es heute gelesen, wir haben es im Bußgebet gehört, in der Kindersprache hat es David erwähnt. Asaf, ganz am Anfang von diesem Psalm, nachdem er sagt, nur Gott ist gut, sagte er, er wäre fast gestrauchelt. Und sein Problem war, er hat darüber nachgedacht, die Menschen gesehen und sie beneidet, weil es ihnen viel besser geht als ihm selbst als Kind Gottes. Aber auch Habakuk stellt und Jeremia stellt sich diese Frage. In solchen Momenten kann es schwierig sein, wenn wir diese Frage haben, an unserem Glauben festzuhalten. Das Schild des Glaubens hochzuhalten. Wir zweifeln und suchen nach Antworten. Aber was, wenn wir uns die Frage anders stellen würden? Was, wenn wir uns fragen würden, dass ob inmitten von Leid und alles um uns herum, ob es Hoffnung gibt? Ob es Anzeichen dafür gibt, dass Gott in der Welt aktiv ist, dass er souverän ist? Auch wenn wir oder wenn ich es nicht sehen kann. Und in der heutigen Predigt möchte ich dir genau das zeigen, dass du inmitten von Leid und Schmerzen Hoffnung haben darfst. Lass uns gemeinsam auf diese Hoffnung blicken und uns darin stärken zu lassen durch das Wort Gottes. Schlag mit mir gemeinsam auf, der Predigttext heute ist Malachi und wir lesen von Kapitel 2, Vers 17 bis 3, Vers 5. Das ist der Predigttext heute, das Buch Malachi, Kapitel 2, von Vers 17 bis 3, Vers 5. Und es ist das letzte Buch im Alten Testament, somit die letzten Worte, öffentlichen Worte Gottes durch deinen Propheten an sein Volk, bevor es dann in Matthäus weitergeht. Also wenn du das Buch suchst, geh zu Matthäus und dann ein Buch davor findest du Malachi. Das ist die Seite 1049 in unserer Gemeindebibel. Lasst uns Gottes Wort lesen. Ihr habt den Herrn Mühe gemacht mit eurer Rede und ihr fragt noch, womit haben wir ihm denn Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er Wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Kapitel 3, Vers 1. Siehe, Ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird er zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen, wie in dieser grauen Zeit und Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht. Und ich will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht der Fremdlinge beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscharen. Soweit Gottes heiliges und vollkommenes Wort. Und wenn du die letzten Male dabei warst, als wir im Buch Malachi die Abschnitte in Malachi angeschaut haben, dann ist dir vielleicht der Stil, den Malachi hier benutzt, bekannt und nichts Neues. Wir sehen, dass Malachi eine besondere Art benutzt, seine Botschaften von Gott an sein Volk zu bringen. Zuerstens beginnt er mit einer Aussage von Gott. Das haben wir auch jetzt hier wieder gesehen in Vers 17. Ihr habt den Herrn Mühe gemacht. Oder wenn wir Kapitel 1 schauen, im ersten Vers: Ich habe euch geliebt. Das ist die Gottesaussage. Und dann kommt die Frage vom Volk: Worin hast du uns geliebt? Oder genauso auch heute: Womit haben wir den Herrn Mühe gemacht? Und dann hören wir die Erklärung von Gott auf ihre Frage, also seine Anklage an das Volk. Und das ist ein Stilmittel, das Malachi im ganzen Buch gebraucht. Und wenn wir dieses anwenden, dann fällt es uns auch nicht schwer, Abschnitte in diesem Buch zu finden. Und deswegen sehen wir auch zum Beispiel, dass Vers 17 ein neuer Abschnitt ist und nicht zu dem vorhergehenden Abschnitt dazugehört, den wir letztes Mal gehört haben. Diese erste Aussage und die Frage vom Volk Gottes zeigt uns den Zustand der Kinder Gottes zu der damaligen Zeit. Das ist auch der erste Punkt, den wir heute anschauen. Doch bevor wir beginnen, möchte ich, dass jedem klar ist, was das Predigtthema heute ist. Nämlich: Gott reinigt sein Volk. Es geht in dem ganzen Abschnitt, und wir haben es in zwei Bildern gesehen, mit dem Silberschmetzer und dem Wäscher, dass Gott sein Volk reinigt. Und der ganze Prozess, den wir heute anschauen werden, der beginnt eben mit dem Zustand der Kinder Gottes. Vers 17. Das ist der erste Punkt, der Zustand. Ihr habt den Herrn Mühe gemacht mit eurer Rede. Und ihr fragt noch: Womit haben wir Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt: Jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er Wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Dieser Vers 17 zeigt uns, dass wir an einem bedeutenden Punkt angekommen sind. Wir haben einen Wendepunkt erreicht. Wir sind mit einer Situation konfrontiert, die anders ist als die anderen Anklagen, nämlich viel schlimmer wird uns hier dieses Bild dargestellt. Wir lesen: Ihr habt dem Herrn Mühe gemacht. Das ist die Aussage von Gott an das Volk. Und die Elberfelder Übersetzung, die drückt es noch etwas verständlicher aus. In der Elberfelder Übersetzung lesen wir: Ihr ermüdet den Herrn. Ich denke, jeder, der heute hier ist, der kann sagen, dass er mehr Geduld benötigt. Oder vielleicht ist auch einer hier, der sagt, er ist schon so geduldig, dass es weiter nicht mehr geht. Dann kann er natürlich gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und mir ein paar Tipps geben. Wir alle benötigen mehr Geduld. Und wir üben uns, oder wir werden darin geübt, trainiert, durch andere Menschen in unserem Leben. Wir üben uns in Geduld im Umgang mit unserem Ehepartner. Ich weiß es, meine Frau hat es nicht leicht mit mir, sie übt viel in Geduld mit mir. Im Umgang mit unseren Kindern, auch da müssen wir uns in Geduld üben. aber genauso auch Freunde, die wir in unserem Leben haben, die dazu da sind, um uns in Geduld zu üben durch ihre Art. Und doch, eines Tages platzt unsere Geduld. Oder der Geduldsfaden, wie wir es vielleicht schon mal gehört haben. Das ist eine Redensart, um auszudrücken, dass es jetzt genug ist. Es reicht, es geht nicht mehr weiter. Die Situation ist schlimm, aber jetzt ist ein Punkt erreicht, da geht es nicht mehr weiter. So kann ich nicht weitermachen, wenn mir der Geduldsfaden platzt. Also eine Situation kann so nicht mehr angenommen werden. Wir sind also in dieser Situation müde geworden, etwas zu ertragen oder geduldig zu sein. Die Frage, die wir haben sollten, wie sieht es mit Gottes Geduld aus, wenn er müde geworden ist, wie es uns der Text hier sagt? Und eine wunderbare göttliche Eigenschaft ist eigentlich die Geduld Gottes. Seine Geduld sehen wir so oft im ganzen Alten Testament. Immer wieder können wir es entdecken. Wir sehen Gottes Geduld in der Geschichte von Jakob, wie er das Erstgeburtsrecht sich erkauft hat und viele weitere Ereignisse, und Gott ist geduldig mit Jakob. Oder auch bei Lot, wie Gott geduldig mit Lot ist. Genauso auch bei Mose und dem Volk in der Wüstenwanderung. Wie oft lesen wir, dass das Volk Gottes murrte: Sie wollen trinken, und Gott gibt ihnen zu trinken durch Mose. Sie wollen essen, sie bekommen das himmlische Manna jeden Morgen. Das Volk murrte ständig oder immer wieder gegen Gott. Das Volk rebellierte gegen Gott. Das Volk handelte nicht nach dem Wort Gottes. Und doch zeigen uns die Autoren im Alten sowie auch im Neuen Testament Gottes Geduld mit seinem Volk, mit seinen Kindern. Die Frage also, die wir Menschen haben, weshalb Gott lässt es zu, weshalb lässt Gott es zu, dass die Welt mit all ihrer Sünde weitermacht und den scheinbaren Vorteil auch darin hat, reicher zu werden, es besser zu haben? Weshalb hat er nicht schon gleich von Anfang an ein Ende mit diesen Menschen gemacht, die gesündigt haben? Und der Apostel Petrus erklärt es uns: Es liegt an der Geduld Gottes. Und auch der Apostel Paulus sagt es uns, dass Gott geduldig ist. Nämlich in Römer 2, Vers 4 kannst du lesen. In Römer 2, Vers 4, dort steht: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte? Hier spricht Paulus zu den Römern, zu den Menschen. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Und in der Bibel lesen wir noch viele weitere Stellen, dass Gott langsam zum Zorn ist, also geduldig ist. 2. Mose 34, Vers 6, 4. Mose 14, Vers 8, Nehemia 9, Vers 17, Psalm 86, Jona Kapitel 4, findest du genau das gleiche Bild. Gott ist geduldig. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Aber hier erklärt uns der Prophet Malachi, dass wir in einem Punkt angelangt sind, wo Gott müde ist von seinem Volk. Wie also können wir als Kinder Gottes diese Aussage verstehen, dass Gott müde ist? Es geht hier bei dieser Aussage darum, dass wir sie als Leser, dass wir die Menschen diese Aussage verstehen. Und Gott gebraucht diese Ausdrucksweise, diese menschliche Ausdrucksweise durch den Propheten, um es uns deutlich zu machen, dass jeder von uns versteht, was es bedeutet, müde von etwas zu sein. Dieser Satz macht deutlich, dass ein Punkt erreicht ist, an dem es nicht mehr weitergehen kann. Auch wenn die Lage vorher schon ernst war unter dem Volk Gottes, jetzt ist sie noch ernster. Das ist der Punkt, der hier deutlich werden sollte. Wir haben also eine Situation vor uns, in welcher Malachi angewiesen wurde, dem Volk Israel zu sagen, dass Gott genug hat. Und daraus können wir schließen, dass es eine extreme Situation, dass eine extreme Situation eingetreten ist, damit Gott diese Ausdrucksweise gebraucht, um sein Volk es deutlich zu machen. Was ist das für eine Situation, die genau diese Ausdrucksweise verlangt? Bis jetzt haben wir gesehen, dass Malachi seine Prophezeiung zu einem Zeitpunkt verkündet, als die Nation Israels geistlich am Tiefpunkt angelangt war. Ich meine, wir haben gesehen, in Malachi, wenn wir noch mal kurz durchgehen, dass die Menschen den praktizierten Gottesdienst einfach nur zu einer Show gemacht haben. Sie haben in ihrer Anbetung zu Gott sozusagen all die Tiere, die sie nicht haben wollte, den Müll, so ausgedrückt, Gott dargebracht. Und was haben die Priester gemacht? Sie haben es akzeptiert. Sie hatten Menschenfurcht und haben es einfach angenommen. Das sehen wir in Kapitel 1. Wir haben gesehen, dass das Volk Gottes Gebote missachtet hat. Die Aufgabe der Priester war es, das Wort Gottes seinem Volk zu geben, doch das haben sie nicht gemacht. Die Aufgabe des Volk Gottes war es, den Mitmenschen zu dienen, treu dem Bundespartner, also dem Ehepartner zu sein. Und das haben sie nicht gemacht. Sie sind Mischehen eingegangen, die Gott so nicht erlaubt hat. Das sehen wir in Kapitel 2. Doch jetzt in diesem Abschnitt finden wir eine viel schlimmere Situation. Wir sehen das Eigensinnige und die Gott anklagende Selbstgerechtigkeit vom Volk Gottes. Das ist die Situation. Das Volk Gottes klagt in ihrer Selbstgerechtigkeit Gott, ihren Schöpfer und Richter an. Und woran erkennen wir diese Selbstgerechtigkeit und die Anklage an Gott? Wenn du nur dir mal die letzte Frage von Vers 17 anschaust, dann lesen wir hier: Wo ist der Gott des Gerichts? Das ist die Frage vom Volk Gottes. Wo ist der Gott des Gerichts? Und ich habe ja vorhin schon in der Einleitung gesagt, dass diese Frage nichts Neues ist. Wir finden auch in Habakuk genauso, dass sich diese Frage beschäftigt: Wo ist der gerechte Richter Gottes? Warum kann er all diese Ungerechtigkeit anschauen? Er sah das Ganze, also Habakuk sah das Leid im Volk Gottes und hat gefragt: Warum, Gott, kannst du das dir anschauen, obwohl so viel Ungerechtigkeit passiert? Und auch bei Jeremia finden wir diese Frage, die an Gott gestellt ist. Warum es also Gottlosen gut geht und gottesfürchtige Menschen leiden? Doch bei Habakuk und bei Jeremia, bei beiden geht es darum, es geht um die Gerechtigkeit und die Ehre Gottes. Es geht nicht um eine anklagende Haltung wie in unserem Abschnitt, sondern um die Gerechtigkeit und die Ehre Gottes. Und unser Abschnitt zeigt den Stolz vom Volk. Wir haben ja schon gesehen in der Historie, Malachi ist ja eines der letzten Bücher im Alten Testament. Der Tempel ist wieder aufgebaut. Es ist nicht dieser herrliche Tempel zu Zeiten Salomos, aber es ist ein Tempel, auch wenn er kleiner ist. Und das Volk hatte erwartet, dass Gott mit seiner Herrlichkeit genauso wirkt wie zur Zeit Salomos. Sie sehnten sich danach, dass Gottes herrliche Wolke, wie wir es beschrieben oder im Alten Testament auch lesen können, über seinen Tempel wohnt. Innerlich nahmen sie es eigentlich Gott übel, dass er genau das nicht getan hat. Es war ihr Stolz, der verletzt war, dass Gott ihnen nicht das gab, was er anderen gegeben hatte, nämlich zur Zeit Salomos. Und in ihrer selbstgerechten Weise hatten sie das Gefühl, dass sie alles getan haben von ihrer Seite. In ihrer Anbetung, in ihrem Leben, in ihrer Haltung zu Gott war alles richtig von ihrer Seite. Aber Gott, den versprochen hatte, hat ihr sein Versprechen nicht eingehalten, hat nicht seinen Segen ihnen gegeben. Und jetzt in ihrer Situation sehen sie natürlich den scheinbaren Wohlstand der bösen Menschen um sich herum. Und sie werden neidisch und sie hegen den Gedanken gegen Gott: Wo ist der Gott des Gerichts? Und auch wenn der Autor hier sagt, damit, dass er sagt, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn, oder wo ist der Gott des Gerichts, können wir nicht sicher sein, dass das Volk es auch laut ausgesprochen hat. Was aber deutlich wird, ist, das Volk hatte diese Gedanken und diese Einstellung, auf die sich die Botschaft Malachis bezieht. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, ist: Hattest du nicht auch schon mal so ähnliche Gedanken? Wie kann es sein, dass es Menschen besser geht als mir? Und vielleicht führt dich dieser Gedanke auch noch weiter, dass du dann auch an den Punkt kommst, Gott anzuklagen. Zu sagen, ich glaube doch an einen Gott. Ich weiß, dass es dich doch gibt. Warum muss es mir schlecht gehen? Und auch wenn du das genauso nicht laut ausgesprochen hast, hattest du vielleicht diese Gedanken, Gott, wo ist deine Gerechtigkeit? Wie kann es sein, dass all das so passiert, wie es passiert und ich leide, Menschen, die an dich glauben, leiden? Bei einem früheren Arbeitgeber hatte ich eine Arbeitskollegin und die hat sich selber geoutet als Teilzeit-Moslem. Und nachdem sie mir erklärt hat, was es bedeutet, nämlich, dass sie das nimmt, was ihr in diesem Glauben passt, die Feste, die Familien, aber die Dinge ablehnt, die sie jetzt nicht haben will, wie das Fasten tagelang, wochenlang und am Abendessen, die Kleidung. Sie war eine Teilzeit-Muslime. Also alles, was ihr gefallen hat in dieser Religion, hat sie genommen und alles andere, was ihr nicht so sehr gepasst hat, abgelehnt. Und die Frage ist an dich, vielleicht bist du auch ein Teilzeitchrist. Nimmst das Beste heraus, was es am christlichen Glauben gibt. Und den Kampf gegen die Sünde, den Kampf in der Heiligung, den verfolgst du nicht. Du liebst die Sünde weiter noch, du siehst nicht ein, diese abzulegen, weil du denkst, Gott hat damit ja eigentlich gar kein Problem. Ich meine, ich mache die jetzt schon öfters und gehe der Sünde nach und nichts passiert. Vielleicht bist du auch schon so weit gekommen, dass du sagst, okay, eigentlich glaube ich an das Wohlstandsevangelium. Du denkst, dass der Glaube an Gott dir Reichtum bringen sollte, Gesundheit, Problemlosigkeit. Und wenn es mal nicht so ist, dann ist Gott an allem schuld und du fragst und du stellst dir diese Gedanken. Der Punkt, den uns Malachi hier zeigt, ist, dass wir unsere Selbstgerechtigkeit erkennen müssen. Den Zustand, dass wir nicht in der Situation sind, Gott anzuklagen. Wir sollen auf Gott vertrauen, dass er in seiner Liebe bestrebt ist, uns in Schwierigkeiten zu bringen und diese zu einem bestimmten Grund auch gebraucht. Die Schwierigkeiten, in die Gott uns bringt, die sind nicht ohne Grund da. Gott führt uns in diese Schwierigkeiten, um uns zu reinigen, um uns unsere Sünde aufzuzeigen, damit wir Buße tun und sie lassen. Und das ist der zweite Punkt, den wir in diesem Predigttext sehen, die Reinigung. Das sehen wir in den Versen 1 bis 3. Ich möchte sie nochmal lesen. Der zweite Punkt, die Reinigung. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Sünde Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Die Botschaft, die wir jetzt in diesem Abschnitt gelesen haben, war wahrscheinlich ganz und gar nicht das, was die Juden erwartet haben. In diesem Abschnitt offenbart uns Maleachi ein weiteres Mal im Alten Testament Gottes Plan für sein Volk, nämlich das Erlösungswerk Jesu Christi. Das ist, was Maleachi seinem Volk offenbart. Bevor er aber zu diesem Bote des Bundes kommt, spricht er von einem Vorboten, also einer, der davor kommt. Und die Rede ist hier vom Johannes dem Täufer. Wir finden Aussagen darüber im Neuen Testament, um einfach diese Verbindung nochmal für euch zu machen. Im Neuen Testament sehen wir zum Beispiel, Jesus selbst sagt in Matthäus 11, Vers 10, also der Bote, von dem Malachi hier spricht, von diesem Vorboten, der den Weg bereiten soll, sagt Jesus, indem er Malachi zitiert in Matthäus 10, Vers 11, denn dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Und wenn wir diese Verbindung gemacht haben, dann fällt es uns auch nicht schwer abzuleiten, wer der Bote des Bundes ist. Doch wozu ist ein Vorbote da? Einer, der von weg geht und einen Weg vorbereitet. Und vielleicht kennst du das aus Filmen, aus älteren Filmen oder Filmen über die Vergangenheit, gerade Ritter und so, oder Büchern. Wenn ein König sich aufmacht, um seine Städte zu besuchen, um einfach Präsenz zu zeigen oder was auch immer er für einen Grund hatte, dann hat er Boten vorgeschickt. Die sind vorgeritten oder vorgelaufen, um den Städten, zu denen der König sich aufgemacht hat, ihnen zu verkündigen, der König kommt bald, macht euch bereit. Und was haben die Menschen dann gemacht? Sie haben nicht gesagt, ja toll, schön, der König kommt, sondern sie haben angefangen, die Stadt zu reinigen, die Straßen zu säubern, ihre Häuser zu putzen, saubere Kleider zu besorgen oder anzuziehen. Sie wollten alles schön darstellen. Und damit König auch eine gute Reise hat, wurden ihm die Wege vorbereitet. Und der König sollte die Stadt schön vorfinden. Das ist nämlich die Stadt, die dem König gehört. Er sollte darauf stolz sein, dass diese Stadt dem König gehört. Eine Stadt, die er regiert. Eine Stadt, wo er auch dafür zuständig war, sie zu beschützen, falls andere Nationen sie angreifen wollten. Und so ist Johannes der Täufer, der Vorbereiter, der hier gebraucht wird, um alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, um den gottlosen Zustand des Volkes aufzuzeigen, um sie zur Buße aufzurufen, um ihnen zu sagen, es ist nicht mehr weit, der König kommt. Wir lesen weiter im Predigttext. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Und hier wissen wir eben, dass der Bote des Bundes den Bezug auf Jesus hin gemacht wird. Doch was der Text hier anzudeuten scheint, ist ja, dass das Volk auf der Suche nach ihm war. Dass sie ein Begehren hatten, diesen Boten des Bundes zu sehen. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil, was der Prophet hier deutlich macht. Wo ist der Gott des Gerichts? Wir wollen ihn sehen. Das war ihre Anklage an Gott. Und die Antwort von Malachi oder von Gott ist, hier bin ich. Das ist das erste hebräische Wort in Vers 1 vom Kapitel 3, das genauso übersetzt werden kann. Hier bin ich. Auf die Frage, wo ist der Gott des Gerichts? Hier bin ich. Gott hat alles in seiner Hand. Und das sagt er seinem Volk. Das ist der Bote, den er vorschickt, um zu sagen, hier bin ich und ich sende einen. Der Bote des Bundes ist. Die Frage ist also nicht, die wir uns stellen sollten, wo ist Gott? Oder die sich das Volk stellen sollte, wo ist Gott? Sondern vielmehr, wie kann ich vor diesem heiligen Gott bestehen, der alles in seiner Hand hat? Wie kann ich vor diesem Bote des Bundes bestehen, den er senden wird? Er kommt. Und die Frage ist, werde ich am Tag seines Kommens vor ihm bestehen? Und Malachi sagt dem Volk, dass der Messias Jesus kommen wird und was das Erste ist, was er tun wird. Er gebraucht das Bild des Silberschmelzers, um sein Volk zu reinigen. Das Feuer wird die Schlacke der Missetaten entfernen, die Lauge wird die Flecken an den Kleidern entfernen, er wird sein Volk von der Sünde reinwaschen. Es geht hier nicht in erster Linie um die Zerstörung, das Malachi hier deutlich macht, sondern um die Reinigung seiner Kinder. Und da die Leviten die wichtigste Aufgabe hatten, das Volk, das Wort Gottes dem Volk zu bringen, werden sie auch als erstes erwähnt in diesem Reinigungsprozess. Und in diesem Predigttext macht uns aber Malachi zwei Gruppen von Menschen deutlich. Und die Unterscheidung dieser beiden Gruppen ist einzig und allein die ewige Liebe Gottes. Die eine Gruppe von Menschen ist, die er gebraucht, oder wo er zeigt, dass er diese reinigen wird durch das Feuer oder durch die Lauge. Das sind die Kinder Gottes. Und die zweite Gruppe sind die Menschen, die er richten wird. Das sind die Sünder, die er im Vers 5 beschreibt. Er listet dort die Sünden auf, die Gott seinem Volk geboten hatte, nicht zu tun. Und doch sind diese Menschen den Dingen nachgegangen. Und das Bild, das Malachi hier gebraucht, ist ein schönes Bild eines Silberschmelzers, um das kostbare Silber und das Gold von Unreinheiten zu befreien. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht dieses Bild vor dir hast, aber ich möchte es dir nochmal aufzeigen. Stell dir vor, du wärst ein Silberschmelzer zur damaligen Zeit. Dann würdest du das Silber in einem Behälter reintun. Das Silber, das aus irgendeiner Mine ausgegraben wurde, das du bekommen hast, das legst du in diesen Behälter rein. Und dieser Behälter steht unter einem Feuerofen und diesen Feuerofen zündest du nun an. Und alles, was du machst, an allererster Stelle, ist das Feuer heiß genug zu machen. So viel Holz du kannst, legst du nach. Der Ofen muss eine hohe Temperatur erreichen, damit das Silber schmilzt. Und alle Unreinheiten in diesem Silber, so unterschiedlich sie auch sind, fangen an zu brennen oder fangen an, sich von diesem Silber hervorzuheben. Und das Nächste, was du dann machst, wenn die Temperatur hoch genug ist, du hast deinen Blasebalg und fängst an, diesen zu blasen, damit das Silber, das Dreck, die Schlacke vom Silber entfernt wird, dass es sich oben sammelt. Und durch diese Luft wird das Silber wieder kalt und du fängst an, wieder in den Ofen zu heizen und das wiederholst du mehrmals. Und irgendwann mal ist die Schlacke von dem Silber entfernt und du hast sie weggemacht und das Ergebnis deiner Arbeit ist dieses reine und helle Silber. Und woran haben die damals erkannt, dass es fertig war? Indem dieser Silberschmelzer reingeschaut hat und das reine Silber sein Spiegelbild wiedergespiegelt hat. Und dieser Abschnitt zeigt uns genau dieses Bild. Und dieses Bild dürfen wir auf uns Kinder Gottes anwenden. Das ist die Wahrheit und der Trost und die Hoffnung, die Gott hier gibt. Zu wissen, dass Gott im Leben seiner Kinder wirkt. Dass er danach trachtet, sie von ihrer Sünde zu reinigen. Dass er darauf aus ist, uns in das Ebenbild Christi zu verwandeln. Und Gott reinigt auch seine Gemeinde. Und der Prozess der Reinigung ist meist ein schmerzhafter Prozess. Wenn wir dieses Bild weiter ausführen oder jetzt ableiten in Bezug auf die Braut oder auf die Gemeinde, dann bedeutet es, dass Menschen aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Unreine Menschen, Sünder werden aus der Gemeinde der Heiligen ausgeschlossen. Durch die Gemeindedisziplin als Beispiel. Oder die Gemeinde erleidet Verfolgung. Und Menschen wenden sich ab vom Glauben. Auch das ist ein Reinigungsprozess. Irrlehrer oder Spaltung sind genauso Werkzeuge, wo wir sehen, dass Gott sie gebraucht, um seine Gemeinde zu läutern. Und wie gesagt, es ist ein schmerzhafter Prozess und manchmal auch traurig für uns als Gemeindemitglieder zu sehen, dass so etwas passiert. Umso erfreulicher ist natürlich das Ziel der Reinigung. Doch die Reinigung hört nicht nur bei der Gemeinde auf, dass nur die Gemeinde gereinigt wird, sondern genauso auch jeder Einzelne von uns als Kind Gottes. Und genau das ist der Punkt hier, dass wir von unserer Sünde konfrontiert werden. Gott gebraucht Mitmenschen um uns herum, um uns auf unsere Sünde hinzudeuten. Menschen, die uns zum Zorn reizen mit ihrem nervigen Verhalten, weil sie ständig die gleichen Fragen stellen als Beispiel. Damit wir erkennen, dass wir ein Problem damit haben, mit Zorn, um unsere Sünde, um Buße dafür zu tun, um Vergebung zu bitten und unsere Sünde zu bekennen. Aber genauso auch der Reichtum der ungläubigen Menschen, ihr Wohlergehen, dass es ihnen gut geht, auch das sind Mittel, die Gott gebraucht, um uns zu zeigen, dass wir mit Neid zu kämpfen haben, mit Eifersucht. Um auch hier wieder dafür Buße zu tun und uns verändern zu lassen. Dadurch verändert uns Gott und reinigt uns. Das Ziel der Reinigung ist, damit wir in das Bild des Reinigers verwandelt werden. Oder anders gesagt, dass wir Christusähnlicher werden. Und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt heute, das Ziel der Reinigung. Das sehen wir in Vers 4 bis 5. In diesem Abschnitt teilt uns Malachi mit, dass das Ziel vom Boten des Bundes darin besteht, den Gottesdienst seiner Gemeinde oder seines Volkes zu reinigen. Und zwar angefangen von der Opferung der Tiere, die immer wiederholt worden sind, zum einmaligen und vollkommenen Opfer Jesu Christi. Christus, der größte und reinste Priester, der Gott das rechtmäßige Opfer darbrachte durch sein Leben und seinen Tod und seine Auferstehung, reinigt uns von all unserer Sünde. Jesus kam, um das Volk Gottes und den Gottesdienst zu reinigen. Und wir sehen es auch, Johannes selbst, also Johannes der Täufer, der sagt es uns, als er den Dienst des Herrn beschreibt, auch in Matthäus 3, die Verse 10 bis 12 möchte ich uns vorlesen. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, sagt hier Johannes der Täufer. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Und jetzt sagt er Vers 12, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Jesus reinigt und erneuert seine Gemeinde und den Gottesdienst in seiner Gemeinde. Wie ein Silberschmelzer ist er gekommen, um gründlich den Prozess durchzuführen und seine Gemeinde zu reinigen, um die Schlacke und die Sünde loszuwerden. Und wir sehen das auch in der Geschichte zur Lebzeit Jesu auf dieser Erde, zum Beispiel mit der Frau am Brunnen. Die sagt, oder Jesus sagt ihr, dass der Ort, es geht bei der Anbetung nicht um den Ort, sondern Gott in Geist und in der Wahrheit anzubeten. Oder als Jesus die Händler im Tempel herauswirft, die das Gebetshaus zu einer Räuberhöhle gemacht haben, auch hier ändert er oder deutet er auf diese Missstände hin in der Gemeinde, in der Anbetung. Auch in der Bergpredigt sehen wir oft den Bezug, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Das heißt, die Lehre von Jesus, das Wort von Gott wirkt und verändert sein Volk in der Anbetung. Zum einen bringt es die Kinder Gottes zur Buße, dass sie darüber nachdenken, ihre Anbetung zu verändern. Und zum anderen offenbart es auch die Heuchler und die Nichtchristen, die einfach nur ein Ritual nachgehen. Das Volk zur Zeit Malachis war interessiert an Ungerechtigkeit, an Ehebruch, an schwarzer Magie, an wirtschaftlichem Betrug. Wir lesen es in Vers 5 von unserem Predigttext. Doch Gott sagt uns hier in seinem Wort, weil er heilig ist, ist all das, was das Volk getan hat, lässt es ihm nicht kalt oder ungestraft. Gott ist daran interessiert, sein Volk, dass sein Volk ihn verherrlicht und das Ebenbild widerspiegelt, wozu er sie geschaffen hat. Gott will die geistlichen Führer des Volkes dazu gebrauchen, dass sie sein Volk zu seiner Liebe hinführen. Und dass diese Liebe Gottes auch Auswirkungen in ihrem Leben hat, praktische Auswirkungen. Gott möchte eine aufrichtige Opfergabe von seinem Volk. Gott ist daran interessiert, wie es um die Liebe der Gemeinde zu ihm steht. Wir als Christen können Gottes Anliegen schnell aus den Augen verlieren. Wir denken oft, irgendwo bin ich eine moralisch gute Person. Ich klaue ja nicht. Ich manipuliere nicht irgendwelche Zahlen auf der Arbeit, die Geschäftsbücher. Und ich würde jetzt auch nicht mit der Frau meines Nachbarns mich irgendwie heimlich treffen. Aber es geht nicht nur um die äußerliche Einhaltung der Gebote Gottes, sondern auch um unsere Hingabe und Leidenschaft an Gott. Er sucht ernsthafte Anbeter. Diese Bibelstelle, die wir jetzt betrachtet haben, ist für uns als Kinder Gottes ein Text, womit jeder sich selbst prüfen kann. Wie gehe ich mit der Sünde in meinem Leben um? Akzeptiere ich sie und denke, sie hat schon keine größere Auswirkung auf mich, weil bis jetzt hat es ja auch nichts verändert? Und führen uns eigentlich damit an den Punkt, dass wir die Gerechtigkeit Gottes irgendwo nicht sehen und ihn dadurch anklagen? Das ist eine ernste Situation. Und wenn du dich an diesem Punkt befindest, dann solltest du dafür Buße tun. Aber genauso finden wir auch in diesem Predigttext eine Ermutigung für uns Kinder Gottes. Weil Gott es ist, der uns reinigt, indem er uns auf unsere Sünde hinweist. Weil er uns ermutigt, unsere Sünde zu sehen und sie zu lassen. Sie zu bekennen, bei dem anderen um Vergebung bitten, wenn es gegen den anderen war. Das ist die Ermutigung, die wir haben, zu wissen, Gott ist souverän und er wirkt auch in unserem Leben durch die Situation um uns herum, um uns zu reinigen. Und wenn wir uns diese Bibelstelle noch einmal anschauen, dann fällt dir vielleicht etwas auf. Wenn wir nämlich hinschauen, dann finden wir vielleicht die Perle, die Malachi hier auch vergraben hat. Es ist nämlich das Evangelium von Malachi. Zum einen sehen wir den Zustand des Menschen, wie uns der Text beschreibt. Der Mensch ist unwillig, verdorben, sie klagen Gott an, er ist voller Sünde. Und genauso finden wir auch diese Beschreibung des Menschen im Römerbrief. Paulus schreibt es uns oder im Johannesevangelium. Und dann sehen wir, nachdem der Zustand des Menschen klar ist, Gottes Reinigung der Sünder durch Jesus Christus. Auch wenn es hier um die Reinigung der Kinder Gottes geht, finden wir auch in der Bibel die Reinigung nicht Kinder Gottes, Ungläubiger, die ihre Sünde erkannt haben, Buße getan haben und das Werk Jesu Christi glauben. Diese finden sich wieder in der Stellvertretung Jesu Christi, dass er für sie gestorben und auferstanden ist. Und genauso in dem Evangelium von Malachi finden wir das Ziel der Reinigung. Ein Sünder wird errettet, um Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen, um ihn anzubeten in Geist und Wahrheit. Das ist eine schöne Wahrheit, die wir auch hier aus diesem Text sehen dürfen und weitergeben können. Und lasst uns dankbar sein. Dankbar für das Wirken des Geistes, indem er uns genau solche Texte gibt, um uns unsere Sünde aufzuzeigen, um zu wissen, dass auch wenn wir versagen, wir gerechtfertigt sind in Jesus Christus, der Bote des Bundes, der dem ganzen Bund, wir haben es das letzte Mal gehört, in Abraham, dass Gott den Bund einhält, eben in Jesus Christus, der genau das getan hat. Lasst uns dankbar sein für das Wirken Jesus, indem er durch sein Leben und seinen Tod uns erlöst hat. Lasst uns dankbar sein für das Wirken des Vaters, dass er uns als seine Kinder adoptiert hat und wir seine Kinder sein dürfen. Lasst uns Gott dafür loben, weil er heute genauso noch wirkt, reinigt und uns Christus ähnlicher macht. Amen.